SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Die beschlagnahmten Wurststullen von Lkw-Fahrern aus Großbritannien waren nur ein kleiner Vorgeschmack. Inzwischen haben britische Fischproduzenten ihre Exporte in die EU gestoppt, weil die Ware wegen der langatmigen Zollabfertigung vergammelt. In nordirischen Supermärkten leeren sich unterdessen die Regale. Vor 4 Wochen wurde das Abkommen zwischen Großbritannien und der EU unterzeichnet. Seit Ende 2020 ist das Vereinigte Königreich kein Mitglied der Europäischen Union mehr. Jasmin Gröschel, Expertin für Außenhandel am Münchner IFO-Institut. Wird jetzt sichtbar, was der Brexit letztlich bedeutet, nämlich mehr Hemmnisse, mehr Bürokratie und höhere Kosten?
Ja, also der Brexit bedeutet definitiv mehr Hemmnisse als zu Zeiten einer EU-Mitgliedschaft. Und jetzt zeigt sich eben, dass gerade für kleine und mittelständische Unternehmen das eben ein Problem darstellt. Die haben auf der einen Seite eben nicht das Personal, das diese Kompetenzen dann eben besitzt, um dies abzuwickeln. Und auf der anderen Seite stellt sich eben auch heraus, dass sie eben erstmal herausfinden müssen, welche Zertifikate und welche bürokratischen Hemmnisse nun tatsächlich greifen. Denn bis zuletzt war ja mehr oder weniger unklar, welche konkreten Konsequenzen der Brexit da eben für beide Seiten haben wird.
Ein britischer Käseproduzent, der an Privatkunden in Europa liefert, hat den Versand jetzt erstmal gestoppt, weil er für jeden Transport von Tierprodukten ein Gesundheitszeugnis braucht und dafür jedes Mal, also pro Lieferung, 180 Pfund fällig werden. Sind das jetzt Einzelfälle oder gehen hier ganze Geschäftsmodelle kaputt?
Ja, das ist sicherlich ein grundsätzliches Problem, gerade wieder für kleinere und mittelständische Firmen. Und die haben eben oftmals das Problem, dass sie bisher solche Zertifikate eben für den Export in EU-Länder nicht benötigt haben. Das war eben innerhalb des gemeinsamen Binnenmarktes nicht notwendig. Und da treten natürlich jetzt plötzlich zusätzliche Kosten auf, mit denen diese Unternehmen nun rechnen müssen. Und zudem ist es eben auch so, dass gerade kleinere Unternehmen, wie vielleicht so ein Käseproduzent, eben oftmals nicht in viele andere weitere Länder exportiert. Das heißt, die Kosten sind dann eben einmalig, die dann auftreten, also für jeden von diesen Transporten. Und die marginalisieren sich dann eben nicht, wie das vielleicht bei größeren Firmen der Fall ist, die eben dasselbe Produkt in viele verschiedene Länder exportieren, also auch außerhalb der EU. Das wird sicherlich sich mit der Zeit dann etwas einpendeln. Aber natürlich führt das dazu, dass einige Firmen möglicherweise eben ihre Produkte dann nicht mehr in die EU exportieren werden, weil die Kosten einfach zu hoch sind.
In Großbritannien wird Firmen bereits von offizieller Seite empfohlen, Teile ihres Geschäfts in die EU zu verlegen. Ist das nicht dann gerade ein Schlag ins Gesicht der Brexit-Befürworter?
Ja, also das ist sicherlich einerseits eine Strategie, um mit dem Brexit und dem neuen Handelsabkommen umzugehen. Wenn aber eben Unternehmen noch keine Dependenzen innerhalb von EU-Mitgliedstaaten haben, dann wären dadurch eigentlich Investitionen notwendig, um diese aufzubauen. Und gerade für kleinere Firmen oder Firmen, die das eben nicht haben, ist dann eben eine Entscheidung notwendig, inwieweit sowas überhaupt für sie möglich ist. Und deswegen ist es leider auch nicht für alle Firmen eine geeignete Strategie. Aber generell, wie Sie das schon sagen, also für die Brexit-Befürworter ist dies sicherlich ein Dorn im Auge, wenn Firmen das nun umsetzen und Teile ihres Geschäftsmodells eben in das europäische Ausland aus Sicht der Brexit-Befürworter eben dann verlegen.
Jetzt spricht die britische Regierung ja von Kinderkrankheiten. Sehen Sie das genauso oder wird sich die Lage noch verschärfen, wenn die geltenden Übergangsfristen auslaufen?
Also einige Themen werden sich sicherlich einpendeln, da Firmen eben über die Zeit natürlich auch entsprechend dazulernen, lernen, welche Hemmnisse, welche bürokratischen Hürden, welche Zertifikate benötigen sie und so weiter. Aber das passiert sicherlich nicht in der kurzen Frist. Also als Kinderkrankheiten würden wir als Ökonomen das nicht bezeichnen. Denn die höheren Kosten, die durch den Brexit und auch trotz eines bestehenden Handelsabkommens jetzt entstehen, die verschwinden so nicht über die Zeit.
Vielen Dank an Jasmin Gröschel, Expertin für Außenhandel am Münchner IFO-Institut. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Schlechte Nachrichten für Bahnkunden. Bei Verspätungen, die auf extreme Wetterbedingungen zurückzuführen sind, soll es künftig keine Entschädigungen mehr geben. EU-Parlament und Mitgliedstaaten haben heute eine entsprechende Reform der Fahrgastrechte bestätigt, die Erstattungen bei höherer Gewalt ausschließt.
Als sogenannte höhere Gewalt gelten unter anderem Erdbeben, Orkane, Waldbrände oder eine Pandemie. Streiks fallen nicht darunter. Erstattet werden soll bei einer Verspätung von 1 Stunde ein Viertel des Ticketpreises, bei mehr als 2 Stunden die Hälfte, so wie es bei der Deutschen Bahn schon gilt. Dafür dürfen die Passagiere in Zukunft ihre Fahrräder auch in Schnell- und Fernzügen grundsätzlich mitnehmen. Vorgesehen sind mindestens 4 Stellplätze pro Zug. Der Service muss allerdings erst in 4 Jahren angeboten werden und das auch nur in neu angeschafften oder generalüberholten Waggons. Außerdem sollen die Bahnunternehmen Fahrgästen mit Behinderungen eine bessere Betreuung anbieten, etwa beim Ein- und Aussteigen, auch in Regionalzügen, wenn die Passagiere das 24 Stunden vorher angemeldet haben. Verbraucherschützer und das Europaparlament hätten sich deutlich mehr Rechte für die Bahnkunden gewünscht. Die EU-Abgeordneten konnten sich damit aber in den Verhandlungen mit den Verkehrsministern nicht durchsetzen. Nachdem die Mitgliedstaaten jetzt grünes Licht gegeben haben, muss die Einigung noch vom Europäischen Parlament bestätigt werden. Zwei Jahre später treten die Reformpläne dann in Kraft. Stefan Überbach, Brüssel.
Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht vorbei, doch schon jetzt ist die Rechnung für die Bewältigung der Krise gigantisch. Die Staatengemeinschaft gibt Rekordsummen aus, um das Virus mit Impfkampagnen zu stoppen und Betroffene mit Hilfsprogrammen zu unterstützen. Trotz aller Bemühungen aber nimmt die soziale Ungleichheit weltweit zu. Zu diesem Ergebnis kommt die Entwicklungsorganisation Oxfam. Dietrich Karl-Meurer berichtet.
Erstmals seit über einem Jahrhundert droht die Kluft zwischen Arm und Reich in fast allen Ländern der Welt gleichzeitig anzusteigen. Und das ist eine Folge der Corona-Krise. So lässt sich der Oxfam-Bericht zusammenfassen, der in diesem Jahr den Titel trägt: Das Ungleichheitsvirus. Steffen Küssner, der Sprecher von Oxfam Deutschland, erklärt an einem Beispiel, wie sich die Ungleichheit in Zeiten der Pandemie verschärft hat.
Die reichsten 1000 Menschen konnten ihre pandemiebedingten Verluste in nur 9 Monaten wettmachen. Und dagegen wird die ärmere Hälfte der Menschheit voraussichtlich über ein Jahrzehnt brauchen, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu bewältigen.
In dem 83 Seiten starken Oxfam-Report ist auch zu lesen, dass die 10 reichsten Männer der Welt seit Februar 2019 trotz der Pandemie ihr Vermögen um fast 500 Millionen US-Dollar steigern konnten, auf über 1,1 Billionen. Von dem Gewinn könnte man Covid-Impfungen für die gesamte Menschheit bezahlen. Gleichzeitig haben hunderte Millionen Menschen ihr Einkommen oder ihre Arbeit verloren. Grundlage für den Bericht sind verschiedene Statistiken und eine Befragung von knapp 300 Ökonominnen und Ökonomen aus fast 80 Staaten. 87% von ihnen erwarteten, dass die Einkommensungleichheit in ihrem Land als Folge der Pandemie zunehmen oder stark zunehmen wird. Dabei, so heißt es in dem Report, sind vielfach Frauen von den Folgen der Corona-Krise stärker betroffen als Männer. Denn sie arbeiten öfter im Gastgewerbe oder im Büromanagement und damit in Branchen mit besonders großen Einkommens- und Arbeitsplatzverlusten. Um in Zeiten der Pandemie die Kluft zwischen Arm und Reich in der Welt zu bekämpfen, fordert Oxfam eine mehrgliedrige Strategie, erklärt Steffen Küssner von Oxfam Deutschland.
Erstens müssen finanzstarke Länder wie Deutschland ärmeren Staaten bei der Bewältigung der Corona-Pandemie finanziell deutlich stärker zur Seite stehen als bislang. Zweitens gilt es, im weltweiten Maßstab öffentliche Systeme für Gesundheit, Bildung und soziale Sicherung auszubauen, und zwar finanziert durch eine gerechte Steuerpolitik. Und drittens müssen wir unsere Wirtschaft insgesamt sozial gerechter gestalten und demokratisieren.
Sprich, Firmen müssten so reguliert werden, dass die Interessen aller von Unternehmensentscheidungen Betroffenen berücksichtigt werden.
Corona verschärft die soziale Ungleichheit, ein Bericht von Dietrich Karl-Meurer. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich verschlechtert. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist überraschend deutlich zurückgegangen. Ernüchterung macht sich nicht nur bei den vom Lockdown betroffenen Unternehmen breit, sondern auch in der Industrie, so IFO-Präsident Clemens Fußt.
Die Industriefirmen machen sich natürlich auch Gedanken, wenn der Absatz der Produkte nicht funktioniert, wenn Läden geschlossen sind, wenn Menschen nervös sind, was die Zukunft angeht, sich Sorgen machen und dann weniger einkaufen. Irgendwann kommt das auch bei der Industrie an.
Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer ist also deutlich gefallen. Das hat für Verkaufsstimmung am deutschen Aktienmarkt gesorgt.
Der deutsche Aktienindex DAX verliert 1,6%, fällt auf 13.644 Punkte. Allerdings eine echte Trendwende hin zum Negativen ist das nicht. Wenn Unternehmen Positives zu berichten haben, dann ist das Anlass für Anleger, bei Aktien zuzugreifen. Unabhängig davon, ob die Bewertungen insgesamt relativ hoch sind oder nicht. Beispiel 1. Philips, der Elektronikkonzern, der vor allem bei Medizintechnik ganz vorne mit dabei ist, hat mit seinem Quartalsbericht deutlich die Schätzungen der Analysten übertroffen. Die Aktie legt knapp 2% zu. Beispiel 2. Siemens Energy. Auch hier übertrifft der Quartalsbericht deutlich die Markterwartung. Und so kann der Aktienkurs von Siemens Energy rund 3% zulegen. Hightech, neue Technologien, sie regen nach wie vor die Anlegerfantasien besonders an. Konrad Busen, ARD Börsenstudio Frankfurt.